Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, zur Permakultur und zur Pflanzenkohle. Ich bin euer Gastgeber, der Nils. Dabei ist mein wortreicher Kollege. Hallo Franz.
Hallo Nils. Mir ist eingefallen, du hast mir ja so einen schönen Spitznamen gegeben oder gesagt, den könnte man mir geben. Ne?
Ja, den Pflanzenfranz.
Pflanzenfranz, was überhaupt nichts damit zu tun hat, dass ich mich mit Pflanzen ein bisschen auskenne, weil du bist ja der Pflanzenexperte. Da dachte ich, könnte ich dir ja auch einen geben. Und was mit Nils, was könnte mit N anfangen? Dachte ich, der nutzt hier Nils. Wird es vielleicht ein bisschen klarer, wo hier bei wem die Prioritäten sind. Deshalb.
Ja, das hat der Franz mir echt persönlich genommen, dass ich einmal gesagt hatte, dass er sich wohl jetzt mehr mit Tieren beschäftigt, weil er diesen Käfer in der einen Folge so herausgestellt hat, den er auf der Fläche gesehen hat. Okay, damit hast du also in den Namen zementiert, dass die Pflanzen anscheinend deine Domäne sind und ich mich da schön von fernhalten soll.
Mit den Pflanzen habe ich ja nichts zu tun. Den Namen, der wurde mir verliehen quasi. ich habe jetzt nur die Nutztiere mit reingebracht.
Okay. Ja, sehr schön, Nutztiere. Damit kommen wir auch schon auf das heutige Thema. Es geht nämlich heute um Tierethik und was wir dabei beachten sollen. Dazu haben wir uns auch einen Interviewgast rausgesucht, der uns ein paar interessante Dinge verraten wird. Vorgegriffen vielleicht noch, wir werden jetzt gleich das Interview einspielen. Da ist irgendwann von In-vitro-Fleisch die Rede. In-vitro-Fleisch ist Fleisch, was außerhalb eines Tieres gezüchtet wurde. Also dieses typische Reagenzglasfleisch. Da werden Stammzellen entnommen und die werden dann in einer Nährlösung herangezüchtet, sodass man dann später ein Steak im Reagenzglas hat.
Nicht zu verwechseln mit diesen Fleischersatzprodukten, die auf pflanzlicher Basis sind, sondern das ist halt auch aus Stammzellen von Tieren dann.
Oder? Genau, es ist halt dann Muskelfasern. Es ist dann genau dasselbe, nur dass halt kein Tier dafür geschlachtet wird.
Genau.
So, ich würde mit Blick auf die Zeit sagen, steigen wir einfach direkt ins Interview ein. Spannende Fragen haben wir gestellt. Ich hoffe, euch wird es so viel Spaß machen wie uns. Dann lass uns mal reinsteigen. Noch ein kurzer Hinweis zur Audioqualität. Am Anfang gibt es einen starken Widerhall, wenn wir anfangen, nachdem der Leon ein Statement gemacht hat. Das verschwindet nach dem ersten Drittel. Also lasst euch davon nicht abschrecken. Genau, und heute zum Interview als spannender Gast eingeladen ist der Ethiker Leon Borgdorf, wenn ich ihn so nennen darf. genau, zum Hintergrund ganz kurz, wie ich auf den Leon kam. Ich hatte ja schon einmal erwähnt, dass ich in meinem Studium der Psychologie verschiedene Fächer belegt habe und eins dieser Fächer war Ethik und da war der Leon mein Ethikdozent. Und als ich mich mit dem Franz dem letzten unterhalten habe über Tiere, über den Garten und ich mich auch mit dem Leon nochmal ausgetauscht habe, ist mir aufgefallen, dass das Thema Ethik in Bezug auf unseren Garten und auf die Tierhaltung natürlich ein spannendes Thema ist. Deswegen heute hier Leon Borgdorf. Hallo.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Wir können ja einfach direkt ins Thema einsteigen. Für die ganzen Zuhörenden, die sich jetzt immer noch fragen, hey, was hat denn jetzt Ethik mit meinem Garten zu tun? Was ist eigentlich Ethik? Leon, magst du mal kurz sagen, was ist eigentlich Ethik?
Oh, ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde es bezeichnen als die systematische Reflexion über unsere moralischen Überzeugungen. Also dass wir quasi systemisch, methodisch hinterfragen, was ist gut, was ist schlecht, wie sollten wir handeln, was ist richtig, was ist falsch. Und da haben wir in der Ethik eben verschiedene Theorien, verschiedene Ansätze, wie wir diese Fragen eben beantworten können.
Und das Thema, also das Wort Ethik, das hat man in den Populärmedien ja auch immer mal wieder im Zusammenhang mit Massentierhaltung gehört. Ist es ethisch, dass wir Tiere in Massentierhaltung halten? Und jetzt in unserem Beispiel, wenn wir uns jetzt die typische Permakultur vorstellen, haben wir natürlich keine Massentierhaltung, ja. Da, aber wir halten ja trotzdem Tiere. Ist es denn ethisch, Tiere zu halten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also da gibt es natürlich auch verschiedene Perspektiven. Und ich glaube, dass es vielleicht besser ist, wenn ich jetzt mal so ein paar verschiedene Perspektiven andeute, anstatt zu sagen, was ich jetzt die ganze Zeit denke. Denn das ist auch überhaupt nicht, was Ethik ist. Oder wenn man es richtig macht, dass jetzt einer kommt und sagt, das müsst ihr denken, denn ethisch Reflexion ist ja, dass man selber quasi denkt und man lernt ja nicht ethisch zu denken, indem jemand ankommt und sagt, guck mal, so und so sollte das gemacht werden. Dann übernimmt man ja auch nur quasi, wenn man es dann übernimmt, die Überzeugung des jeweils anderen. Also klar, beim Thema Tierhaltung Wir haben verschiedene Schulen in der Ethik. Eine sind die Utilitaristen, die sind sehr bekannt. Die sagen eben, dass etwas gut ist oder schlecht ist, wenn die Konsequenzen gut sind. Und ob die Konsequenzen gut sind oder nicht, das liegt daran, ob die Handlung eben am meisten Freude und am wenigsten Leid verursacht. Und nach so einer Logik wäre die Tierhaltung dann eben in Ordnung, wenn das Halten der Tiere quasi die Option ist, die Handlungsoption, die die meiste Freude und das geringste Leid verursacht. Also wenn die Tiere quasi durch die Haltung, wenn die darin glücklich sind, ein gutes Leben haben. Natürlich muss man gucken, wem kann man jetzt überhaupt Interessen zuschreiben. Also es gibt ja auch diese Argumente so von wegen, es ist gut für Tiere, dass sie geboren werden oder auch für Menschen, das kennt man ja vielleicht so ein bisschen aus der Pro-Life-Bewegung. Und so ein bisschen ein Kritikpunkt am Utilitarismus ist eben auch, dass viele Utilitaristen eben ja Individuen nur als Gefäße für Glück und Unglück sehen oder eben als für Freude und Leid, dass es dann eben gar nicht um das Individuum selber geht, sondern nur um die Gesamtmenge an Freude und Leid. Das ist so ein bisschen so ein Kritikpunkt. Aber im Groben und Ganzen könnte man sagen, okay, wenn es den Tieren gut geht, dann ist quasi auch die menschliche Aktion oder also die menschliche Interaktion mit den Tieren ist dann eben auch gut. Oder wenn die Konsequenzen eben für alle Beteiligten das größte Glück bedeuten. Aber die Frage ist natürlich, welche Handlungsoptionen haben wir? Also was bedeutet auch Tierhaltung? Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Schlachtung involviert wäre, wäre das ein Prozess, den die Utilitaristen wahrscheinlich weniger gutheißen würden, weil die Schlachtung ja dem Tier natürlich viele positive Erfahrungen, die es in der Zukunft machen könnte, nimmt und auch gleichzeitig eigentlich immer mit Leid einhergeht. Das wäre dann etwas, was dann wieder problematisch wäre. Vorausgesetzt, das Tier, also wir reden jetzt von Tieren, es gibt ja so viele verschiedene Tiere. Also Menschen sind ja auch Tiere, aber zum Beispiel Mücken ja auch oder Schweine, also da gibt es ja auch verschiedene. Also vorausgesetzt, das Tier empfindet eben Schmerzen. Das wäre so die utilitaristische Perspektive. Also da geht es halt viel um Freude und Leid, ja.
Und wenn ich das mal ganz kurz in anderen Worten zusammenfassen könnte, also der Utilitarismus ist praktisch, dass wir das mathematisch wie eine Formel aufschreiben und auf der einen Seite machen wir dann positive Dinge, auf der anderen Seite die negativen Dinge und dann gucken wir, ob sich das die Waage hält oder ob es mehr positive oder mehr negative Dinge gibt.
Nicht ganz. Also wir gucken nicht, ob das am Ende dann nett positiv ist, sondern wir gucken, ob es die Handlungsoption ist, die für das meiste Glück, also für das größte nett positive Glück verursacht. Zum Beispiel das bekannte Trolley-Problem. Da hast du ja diese Auswahl, du kennst das ja, ne, mit dem Trolley, der, das ist der Waggon, der fährt über 5 Leute oder droht eben das zu tun und du kannst dann einen Schalter umlegen oder die Weiche umlegen, dass der Trolley stattdessen nur über eine Person fährt. Und die Utilitaristen sagen dann, ja, das ist besser, nur eine Person zu töten statt 5. Aber natürlich ist es dann eine Aktion, die immer noch nett negativ ist. Die verursacht natürlich mehr Leid als Freude, eine Person zu töten, aber sie verursacht, ist eben die Aktion, die am wenigsten Leid verursacht. Also man hat diese Waage, aber es geht eben darum, welche Handlungsoption am meisten Freude und am wenigsten Leid verursacht. Das ist so die utilitaristische Theorie. Aber es gibt zum Beispiel auch die deontologische, oder ja, die Kantianer, also die deontologische Ethik, die beruht auf Immanuel Kant. Da geht es dann eben viel um Autonomie, darum, dass du anderen nicht hauptsächlich als Mittel zum Zweck siehst. Und dann geht es eben auch viel um persönliche Freiheit. Und da könntest du eben, also die Tierrechtsbewegung basiert eben auch auf dieser deontologischen Ethik, weil es da auch wirklich um Pflichten geht. Beim Utilitarismus ist ja alles irgendwie so ein bisschen verhandelbar. Da geht es ja immer um individuelle Fälle. Und wenn dann quasi das Leid in irgendeiner Situation am kleinsten ist, beziehungsweise die Freude am größten ist, dann kann man je nach Situation auch mal quasi auch massives Leid gegenüber Individuen rechtfertigen. Zum Beispiel ein Utilitarist würde sagen, es ist völlig okay, einen Tierversuch an ein paar hundert oder tausend Ratten zu machen, wenn man damit Millionen von Menschen und anderen Tieren eben retten könnte. Und wenn das eben die einzige Option ist, um von mir aus irgendein bestimmtes Medikament, eine Impfung oder was weiß ich, zu entdecken. Also vorausgesetzt ist es die einzige Option, dann wäre ein Utilitarist okay damit, ein Deontologe aber nicht, weil es in der deontologischen Ethik eben um, ja, um Pflichten und Rechte geht. Und diese Pflichten und Rechte, die kannst du nicht einfach brechen. Das sind sozusagen Trumpfkarten. Und ja, dann ist eine Aktion eben, die gegen diese Trumpfkarten geht, eigentlich grundsätzlich falsch. Und in der deontologischen Ethik geht es auch nicht um die Konsequenzen, sondern es geht auch um die Intention der handelnden Akteure. Und Ja, also ihr kennt ja bestimmt den kategorischen Imperativ von Kant. Da die erste Formulierung ist eben, dass du nur zu der Maxime handeln solltest, die du universal, also die, von der du wollen kannst, dass es eine globale, eine universale Maxime ist. Das ist das Universalitätsprinzip. Und die zweite Formulierung des kategorischen Imperativs ist eben dieses Humanitätsprinzip, dass du andere nicht hauptsächlich als bloßes Mittel zum Zweck sehen solltest. Und ja, diese Prinzipien, die sind halt sehr absolut. Deswegen ist es auch der kategorische Imperativ, dass sie halt für uns alle gelten. Und aus der Perspektive, wenn du dann eben sagst, okay, aus dieser Perspektive, wir haben jetzt Tierrechte und Tiere haben dann eben Rechte auf Freiheit, körperliche Unversehrtheit und Leben, dann ist das mit der Haltung so eine Sache. Denn die Frage ist natürlich, wie autonom können bestimmte Tiere eben leben, wenn sie von Menschen gehalten werden? Also es gibt da Theoretiker, die sagen auch, Gary Francione ist da einer der bekanntesten, die sagen eben, Tiere dürfen kein Eigentum von Menschen sein. Und der fordert langfristig, dass alle domestizierten Tiere aussterben, einfach weil es für sie nicht möglich ist, in Unabhängigkeit von Menschen zu leben und du deshalb immer diese Art Hierarchie drin hast. Also da gibt es schon ordentlich unterschiedliche Perspektiven. Und deswegen ist die Frage, ist Tierhaltung an sich ethisch oder nicht? Eine Frage, auf die es verschiedene Antworten gibt.
Dann hätte ich mal eine Frage. Das klingt ja alles jetzt schon so ein bisschen theoretisch und als ob man dafür so ein halbes Studium hinter sich haben muss, um das wirklich in der Tiefe zu verstehen. Wie ist das denn, wenn ich jetzt als normaler Franz da rangehe, um mir eine ethische Meinung zu einem Thema zu bilden? Gibt es da irgendwas, wie ich da rangehen kann, ohne diese ganzen Theorien zu kennen und einfach nur sage, okay, wie würde ich mich darauf vorbereiten?
Du kannst dir auf Also du musst die Theorie nicht unbedingt kennen, aber du kannst dir natürlich auf Basis der Theorien bestimmte Fragen stellen. Also um mal kurz den Utilitarismus anzuschneiden, du kannst dir fragen, welche Folgen hat meine Handlung, wie viel Leid oder Freude verursachen meine Handlungen für alle möglichen Akteure. Und da müssen wir dann so breit wie möglich denken, dass wir eben Menschen und auch nichtmenschliche Tiere mit einbeziehen. Aus deontologischer Sicht kannst du fragen, ist meine Handlung generalisierbar? Behandle ich andere als Mittel zum Zweck durch meine Handlung? Und das ist so eine bestimmte Art und Weise, wie du an Fragen herangehen kannst. Und das siehst du ja auch teilweise in Debatten, die wir momentan führen. Zum Beispiel so ein Klassiker ist halt die Impfpflicht. Die Utilitaristen sagen, ja, wenn wir die Impfpflicht haben, das sorgt für sehr viel Freude und sehr wenig Leid. Also es ist die beste Option, die wir haben. Ganz wenig Tote nur noch. Weniger Maßnahmen erforderlich. Das ist super, wenn wir die Impfpflicht haben. Und die deontologischen Ethiker sagen immer nein. Oder sagen ja dann nein. Das ist meine persönliche Wahl. Also wenn ich anderen das aufzwinge, dann behandle ich sie zu einem gewissen Grade eben als Mittel zum Zweck. Und das ist aus dieser Sicht eben unethisch. Wobei du natürlich auch aus deontologischer Sicht dann wieder sagen kannst, es gibt die Pflicht, sich impfen zu lassen und so weiter. Dann wird es wieder kompliziert. Aber du kannst eben bestimmte Fragen stellen aufgrund von bestimmten Theorien. Es gibt auch tugendethische Theorien, wo es dann um den Charakter geht. Dann kannst du fragen, okay, inwieweit wirken sich meine Handlungen auf meinen Charakter aus? Also selbst wenn ich zum Beispiel Tieren Leid zufüge, die jetzt nicht unbedingt sehr viele Schmerzen empfinden, dann kann das ja auch immer noch etwas mit mir als Person machen. Indem ich dann zum Beispiel Gewalt anwende und das regelmäßig tue, dann verändert das auch meinen Charakter. Und das ist dann auch wieder eine Frage, die du dir stellen kannst. Also verschiedene Theorien führen einfach auch zu verschiedenen Fragen, die dann auch etwas praktischer sind.
Super spannendes Thema. Also, wenn ich das jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen kann, also wir haben den Utilitarismus, wo man das praktisch dann gegeneinander abwägt, aber wie du eben gesagt hattest, nicht guckt, wo jetzt net plus oder net negativ, sondern die am wenigsten negative Option vorhanden ist. Dann haben wir die Deontologie, wo man eher so ein Regelsystem hat. Das heißt, man hat bestimmte Grundsätze, denen man folgt. Zum Beispiel, egal unter welchen Umständen, ist es nicht ethisch, ich sage jetzt einfach mal, einen Menschen zu töten. Nach diesem Regelsystem folgt man dann. Und dann hast du gerade eben noch angesprochen, was das mit dir macht, also mit dir als Akteur, ne? Was das praktisch, was wie deine Aktionen sich auf deinen Geist, auf deinen Charakter auswirken. Wenn ich mir das jetzt rein praktisch vorstelle in meinem Garten, da habe ich ja ganz viele verschiedene Tiere, mit denen ich interagieren kann. Also es gibt ja einmal die typischen Haustiere, ne? Hund, Katze, Maus. Dann gibt es die Nutztiere, wenn ich sie so nennen kann, zum Beispiel Hühner oder Schafe, die ich draußen halte. Und dann gibt es ja in der Permakultur gibt es ja verschiedene Zonen. In der Wildzone, dann leben auch die Wildtiere, die praktisch einfach im Wald umherlaufen, mit denen ich relativ wenig zu tun habe. Gibt es da ethisch gesehen einen Unterschied, mit welchen Tieren ich da zu tun habe?
Also man muss zuerst einmal sagen, dass die Unterscheidung zwischen Haus- und Nutztieren sehr, ja, konstruiert ist, also auch sehr auf dem westlichen System basiert. Es gibt auch andere Kulturen in denen, oder auch hierzulande wurden auch schon Katzen gegessen. Ich weiß nicht, Hunde werden auch in anderen Kulturen noch regelmäßig gegessen. Also diese Unterscheidung zwischen Haus- und Nutztieren, die ist sehr willkürlich. Aber die Unterscheidung zwischen domestizierten Tieren und wilden Tieren, die ist sehr wichtig, weil wir natürlich in einer anderen Beziehung zu diesen Tieren stehen. Und da gibt es natürlich auch ethische Theorien zu. Da gibt es dieses schöne Buch Zoopolis von Donaldson und Kimlicker, die quasi der Frage nachgegangen sind, okay, wenn wir jetzt akzeptieren, dass Tiere Rechte haben, wie sieht das denn überhaupt dann in unserer politischen Praxis aus? Und dann haben die eben unterschieden zwischen drei Gruppen von Tieren und das eben auf bestimmte politische Ideen umgemünzt. Wir haben gesagt, es gibt die domestizierten Tiere, das ist quasi wie Staatsbürger. Und dann hast du die Wildtiere, das ist quasi wie andere souveräne Staaten. Und dann hast du diese Grenzgängertiere, das ist dann, ist ja so ein bisschen wie illegale Einwanderer. Quasi, das sind Tiere, die du nicht unbedingt da haben willst. Das sind sowas wie Tauben, Ratten oder halt andere sogenannte Schädlinge, genau, die dann eben quasi ein Bleiberecht haben. Und zu all diesen Tieren haben wir dann eben verschiedene Beziehungen. Also zu den domestizierten Tieren sagen die, okay, die sind inzwischen so fester Bestandteil unserer Gemeinschaft, die haben dann auch bestimmte Rechte und wir haben dann auch bestimmte Pflichten gegenüber diesen Tieren. Also wir müssen ihnen zum Beispiel Gesundheit gewähren, wir müssen dafür sorgen, dass sie zumindest ihre physischen und psychischen Grundbedürfnisse erfüllt bekommen. Also es könnte zum Beispiel eine Krankenversicherung sein, es könnte sein, dass man gucken muss, dass sie irgendwo unterkommen, aber auch eben eine Art politisches Mitspracherecht. Natürlich ist die Kommunikation zwischen Mensch und Tier nicht ganz einfach, aber auch da kannst du natürlich Repräsentanten haben, die dann eben gucken, dass sie die Interessen der Tiere eben wiedergeben und dass sie so quasi auch Teil des politischen Systems sind. Das sind dann die domestizierten Tiere quasi als Staatsbürger. Und dann hast du die Wildtiere, das sind dann quasi fremde souveräne Staaten. Du sagst halt, Tiere, die wild leben, egal ob Räubertiere, Beutetiere, die behandeln wir als autonome, souveräne Staaten, so wie wir das auch in unserem jetzigen politischen Prozess tun. Also da greifen wir nicht ein in deren politische Entscheidung. Wir betrachten die als funktionierende Systeme. Also natürlich können wir denen helfen, wenn da jetzt irgendwie eine Naturkatastrophe kommt, so wie wir das auch heutzutage mit anderen Ländern machen. Aber wir nehmen da keinen Einfluss drauf auf die Art und Weise, wie die leben. Versuchen sie so gut es geht in Ruhe zu lassen. Was natürlich auch gar nicht mal so einfach ist, auch angesichts der aktuellen Klimakrise ja, oder Klimakatastrophe, wie man schon sagen kann. Dadurch, dass wir halt konstant in deren Lebensraum eingreifen, was natürlich auch problematisch ist. Aber das gleiche Problem hast du natürlich auch in echt in der Politik, dass du auch quasi als in andere souveräne Länder dadurch eingreifst, also gerade im globalen Norden, der sehr viel emittiert und der globale Süden, der natürlich zuerst davon betroffen ist und darunter leidet. Aber da gibt es viele Parallelen. Und dann gibt es zuletzt eben diese Grenzgängertiere. Da gibt es diesen Vergleich mit sogenannten illegalen Einwanderern, wo auch heutzutage Länder sagen, okay, wir wollen die Leute hier nicht haben. Aber wenn sie einmal hier sind, dann können wir die nicht einfach so rausschmeißen. Dann haben die ein sogenanntes Bleiberecht. Und genauso sagen Donaldson und Kimlicker dann eben, ist es auch mit diesen Tieren wie Ratten oder Tauben, die sich schon irgendwo eingenistet haben. Da kannst du nicht einfach deren Nester oder so zerstören und dann deren Lebensgrundlage zerstören. Aber du kannst halt natürlich gucken, dass du die raushältst. Also du kannst gucken, also dann geht es eher Prävention vor. Das wäre dann auch interessant jetzt im praktischen Beispiel des Gartens, dass du gucken kannst, dass du Zäune legst, dass du irgendwie nichts anfütterst, dass du eben guckst, dass die Tiere erst gar nicht zu dir kommen, aber eben wenn sie da sind, dass du dann auch Gnade walten lässt und eben guckst, ja, wie du dann damit umgehst, ohne jetzt ihre Interessen ja, zu missachten.
Genau, Prävention hast du gerade schon mal angesprochen, ist ja auch ein wichtiges Thema. Hatten wir in einer unserer letzten Folgen zum Thema Mischkultur. Da ging es auch darum, Schädlinge und also mit Schädlingen und mit Nützlingen umzugehen. Und da ein großer Punkt ist, dass man Schädlinge eben erst gar nicht im Garten hat und dann gar nicht sehen loswerden muss. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt einen Schädlingsbefall bei mir. Ne? Ich habe jetzt meine Gemüsepflanzen und da gibt es eine bestimmte Raupenart, die sich da gütlich tut. Ist es vertretbar, dass ich diese Schädlinge dann bekämpfe? Oder muss ich da auch etwas beachten?
Das kommt wie gesagt wieder auf deine Ja, was ist auf deine Theorien an? Also es gibt ja nicht nur die Utilitaristen, die Deontologen, sondern in der Praxis ist es ja oft so, dass du verschiedene Theorien quasi gleichzeitig benutzt und dann ein bisschen synthetisierst, was die verschiedenen Konklusionen sind, die du ziehst. Und ja, also jetzt das Beispiel mit der Raupe. Also eine wichtige Frage ist, ob Raupen Schmerzen empfinden natürlich. Also das kann eben, das ist eben sehr wichtig dafür, um zu gucken, okay, ja, haben diese Tiere Interessen? Haben sie Rechte? Also zum Beispiel wird jetzt kaum jemand aus der Tierrechtstheorie sagen, dass alle Lebewesen direkt schon Rechte haben, sondern dass es bestimmte Mindestbedingungen gibt. Und oft sind die eben an eine bestimmte Art von Empfindsamkeit oder Bewusstsein gekoppelt. Ja, bei Kant zum Beispiel ist es sogar die Rationalität, aber es wurde natürlich auch sehr stark kritisiert. Jetzt mal dieses Argument, okay, was ist dann mit Menschen, die nicht rational sind? Was mit Alzheimer-Patienten, mit Kleinkindern? Haben die jetzt auch keine Rechte? Das ist dann wieder etwas problematisch. Aber bei der Raupe ist es wahrscheinlich so, dass viele Leute sagen würden, dass sie jetzt nicht unbedingt Rechte hat. Aber natürlich ist dann die Frage, okay, haben diese Raupen Schmerzen? Ja oder nein? Das ist eine empirische Frage, die ich nicht beantworten kann. Also ich bin auch überhaupt kein Biologe oder so. Also ich bin wirklich nur Ethiker. Wenn ja, dann ist es auf jeden Fall problematisch, die, sag ich mal, zu bekämpfen. Wenn nein, dann ist es etwas weniger problematisch. Und natürlich ist auch die Frage aus dieser tugendethischer Sicht, aus was den Charakter eingeht, je nachdem, was für ein Schädling das ist, wie viel Gewalt dabei im Spiel ist, weil man natürlich auch Gewalt nicht unbedingt habituieren sollte für den eigenen Charakter. Das natürlich jetzt auch wieder etwas abstrakt ist. Also es ist natürlich was anderes, ob du jetzt in irgendein Pflanzenschutzmittel aufsprühst oder ob du die Rostschaufel rausholst und was weiß ich, irgendein Tier dann damit verprügelst.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, bleiben wir bei dem Beispiel von der Raupe, da habe ich ja verschiedene Methoden, die ich vornehmen könnte. Das ist gerade eben schon angesprochen, du hast zum Beispiel ein Insektizid, was ich draufsprühen könnte, wovon wir übrigens kein Fan sind, hier, ne, mal ganz deutlich sagen. Man könnte sie zum Beispiel absammeln und physisch tot machen, ne? Oder man könnte Nützlinge anlocken, das heißt, wir locken andere Insekten an, die dann wiederum die Raupe fressen. Und jetzt wieder mal zurückgedacht, du hast gerade eben gesagt, dass, wenn wir zum Beispiel nach dem utilitaristischen Gedankengut gehen, dann müssten wir ja kalkulieren, wo ist der Weg des geringsten Leides, was wir ausüben. Und naja, wenn wir uns diese Nützlinge anschauen, das sind oft parasitäre Wespen. Die legen dann Eier in die lebendige Raupe, wo sie dann heranwachsen und Larven aus der Raupe herausdringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein sehr schönes Ende ist für die Raupe. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein natürliches System, wenn ich jetzt sage, ich habe einen natürlichen Fressfeind oder, ne, einen natürlichen Antagonisten zu der Raupe hier. Was sollte ich dabei bedenken, wenn ich mir jetzt die Frage stelle?
Und natürlich auch das Glück hast du dabei, was du vielleicht in dieser Wespe verursachst. Aber das ist natürlich eine gute Frage. Also es gibt ja auch eine ähnliche Debatte ist natürlich mit dieser Wiederansiedlung des Wolfes, anstatt zu jagen, was natürlich auch für das Ökosystem insgesamt sehr gute Folgen hat. Und das Ökosystem ist natürlich auch wieder wichtig für andere fühlende Lebewesen. Das ist wichtig für Menschen und andere Tiere und sorgt dann auch wieder für sehr viel Glück im Groben und Ganzen. Deswegen sage ich auch immer, wenn man utilitaristisch argumentiert, dann ist es super wichtig, dass du eben alle Akteure mit einbeziehst und da auch möglichst breit denkst und auch möglichst alle Folgen mit einbeziehst. Und wahrscheinlich ist das so, weiß ich nicht, dass vielleicht auch diese Wespe und diese Raupe in anderen Systemen, die nicht künstlich geschaffen sind, schon miteinander leben. Aber das ist dann auch wieder eine empirische Frage, die ich nicht beantworten kann. Klar, also aus utilitaristischer Sicht, wenn du jetzt sagst, ich will aus utilitaristischer Sicht gucken, dann geht es wirklich darum, okay, was sorgt für das größte Glück? Also es ist ja auch das Greatest Happiness Principle. Also es geht wirklich nicht nur um Leidvermeidung, sondern auch wirklich ums große Glück. Also die Aktion, die das größte Glück, gemessen eben mit Pleasure und Pain, also Freude und Leid, dieses größte Glück verursacht, das ist die richtige Handlung. Und genau, und da hast du eigentlich schon quasi alle wichtigen Sachen genannt. Also wie viel Leid verursacht das in der Raupe, wie viel Glück verursacht das in der Pflanze, ja, was ist in der Pflanze, in der Wespe meine ich, sorry. Und natürlich auch am Ende in euch, die den Garten haben und auch vielleicht in dem, klar, es gibt auch diese ökozentrische Ethik, dass du sagst, okay, dieses System zählt als Ganzes, aber das System zählt natürlich auch, weil es eben fühlende Lebewesen viele Dinge ermöglicht und für diese Lebewesen auch wichtig ist.
Dann habe ich noch eine Frage. Wie in der Permakultur ist es ja so, dass man auch diese Wildzone hat, um die Natur quasi zu beobachten und von ihr zu lernen. Handelt denn die Natur immer ethisch? Also wenn ich da irgendwas sehe, kann ich dann davon ausgehen, dass das so ethisch ist oder ist das mehr so ein Menschending?
Ja, es ist ja schon ein Menschending, also zu einem gewissen Teil auf jeden Fall. Also klar, natürlich müssen viele moralische Emotionen bei Tieren noch untersucht werden. Aber du kannst dich jetzt schwierig mit einem Löwen darauf einigen, dass es schlecht ist, wen anders zu töten. Da gibt es zum einen eine gewisse Sprachbarriere, aber zum anderen glaube ich auch, dass den Löwen das wenig interessiert. Ja, also klar ist die Natur ethisch. Also klar, Ethik ist erstmal ein Konstrukt, was von Menschen geschaffen wurde. Und es geht auch wirklich darum, wie Menschen sich zu verhalten haben. Deswegen gibt es zum Beispiel auch bei Kant das Argument, ein Argument, warum Kant sagt, dass Rationalität eben der entscheidende Faktor ist, ob du berücksichtigt wirst oder nicht, ist, dass Ethik oder Moral ein reziprokes System ist. Also du kannst es natürlich nur dann laut Kant von anderen Akteuren erwarten, ethisch zu handeln, die eben auch in der Lage sind, ethisch zu denken. Und dann hast du auch nur diesen Akteuren gegenüber quasi Pflichten. Und alle anderen Pflichten, zum Beispiel, dass du keine Tiere quälst, das sind eher Pflichten, die du dir selbst gegenüber hast, weil es dich zu einer schlechteren Person machen würde, auch anderen Menschen gegenüber, wenn du eben Tiere quälen würdest.
Ja, also super spannend. Also hat man auch eine gewisse mit unserer doch etwas ausgebildeteren Schleue haben wir auch eine gewisse Pflicht gegenüber allem, was wir mit dem wir interagieren. Ja, ich hatte mir ist irgendwas noch gerade eingefallen, aber ich habe es wieder vergessen. Nils, wenn du noch was hast, dann darfst du
Ja,
gerne vor.
ich würde mich gerne, Leon hatte gerade eben einen schönen Versprecher gehabt, da hattest du gesagt, dass du dann praktisch die Situation der Raupe mit der Situation der Pflanze vergleichst und du meintest die Wespe. Aber das bringt mich auf eine gute Frage. Was ist denn mit der Pflanze? Also wir reden jetzt immer über Tierethik. Gibt es auch eine Pflanzenethik?
Ja, also es gibt diese Idee quasi des Erweitern des moralischen Kreises, also Expanding the Moral Circle, so hat Peter Singer das genannt, dass es eben nicht nur bei Ethik um bestimmte Menschen geht. Also am Anfang ging es ja auch, wenn du zum Beispiel Aristoteles liest, da ging es halt auch wirklich nur um die alten weißen Griechen und auch nur um ein paar bestimmte. Es ging nur um Männer und nur um die Reichen. Also ganz viele Leute waren da ausgeschlossen. Und das war bei vielen alten Griechen so. Und was Peter Singer eben gesagt hat, also es ist, wir expanden den Moral Circle und jetzt eben von allen Menschen auch, dass wir zum Beispiel auch alle fühlende Wesen oder auch Tiere mit reinnehmen. Und da gibt es eben verschiedene Ideen. Also es gibt halt eben diesen Anthropozentrismus, das ist die Idee, dass wir nur Menschen berücksichtigen. Dann gibt es den Sentientismus, das ist eben die Idee, dass alle fühlenden Lebewesen quasi berücksichtigt werden müssen. Dann gibt es den Biozentrismus, dass alle Lebewesen berücksichtigt werden müssen. Und ich glaube, bei Biozentrismus sind, glaube ich, ich weiß es gerade nicht, ob Pflanzen auch schon dabei sind, ich meine nämlich nicht, sondern dass es halt eben um Menschen und Tiere geht. Oder Menschen und andere Tiere, um es richtig zu sagen. Und dann gibt es aber auch den Ökozentrismus, der auch eben Ökosystemen als Ganzes einen gewissen moralischen Wert zuspricht. Ich finde es ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also klar, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Pflanzen keine Gefühle haben, inwiefern sie dann wirklich einen intrinsischen Wert für sich selbst haben, also um der Pflanze willen. Oder ob es eben darum geht, dass die Pflanze natürlich für alle anderen fühlenden Lebewesen einen gewissen Wert hat und dass sie deshalb natürlich auch zählt. Also man sollte sie auf keinen Fall ausklammern, eben weil diese Pflanze auf jeden Fall, wie alle Ökosysteme, einen Wert für alle fühlenden Lebewesen haben. Also ohne Ökosystem würden wir alle nicht existieren. Und deshalb darf man das auf keinen Fall ausklammern. Ob man ihm jetzt moralischen, intrinsischen Wert zuschreibt oder nicht, ist dabei nebensächlich. Also irgendeinen Wert hat es auf jeden Fall.
Okay, das heißt, wenn ich das noch einmal ganz kurz für mich zusammenfassen kann, es gibt einen moralischen Zirkel um mich selbst und desto weiter ich praktisch von mir selbst, ich mich in diesem Zirkel entferne, also wir fangen jetzt zum Beispiel an bei anderen Menschen, dann gehen wir weiter zu anderen Säugetieren, dann zu anderen Tieren, die jetzt keine Säugetiere sind und da wird es immer, dann verlassen wir vielleicht das Tierwesen, gehen zu Insekten und dann zu Pilzen, Pflanzen und so weiter. Also desto weiter man sich von dem Menschlichen, von dem Menschen entfernt, desto weiter bildet sich dieser Kreis. Ist das die Orientierung, nach der man diese Perspektive sieht?
Ich weiß nicht, ob ich das als so als Kontinuum sehen würde. Also was Singers Punkt war mit dem moralischen Kreis, er hat halt eben gesagt, es ist falsch, nur Menschen zu berücksichtigen, weil Tiere, also einige Tiere, die haben ganz klar Interessen, eben weil sie Schmerzen empfinden und weil sie die Welt, ja, genau, weil sie eben dieses Schmerzempfinden haben und wer Schmerz empfinden kann, der hat auch Interessen, notwendigerweise. Und da hat Singer dann gesagt, okay, die müssen wir auf jeden Fall auch mit einbeziehen. Das wäre völlig falsch, das nicht zu tun. Und klar, in der ökozentrischen Ethik geht es dann auch eben weiter und die sagen, okay, eigentlich müssen wir den Kreis noch weiter erweitern. Dann eigentlich müssen wir auch das Ökosystem zumindest mal so als Ganzes mit einbeziehen und auch in unsere ethischen Überlegungen dann da eben mit berücksichtigen.
Jetzt würde ich nochmal einen Schritt zurückgehen und wieder, wir gucken wieder auf unsere Permakultur, wir gucken auf unseren Garten und ich möchte jetzt gerne, also in meinem Garten steht ein Hühnerstall und da leben Hühner drin und das möchte ich auch gerne so beibehalten. Was kann ich denn machen, dass ich meinen Hühnern dass mein Umgang mit den Hühnern möglichst ethikkonform abläuft?
Auch wenn es so ethisch formuliert ist, ist es eigentlich gar keine ethische Frage. Also eher quasi geht es ja darum, wie kann ich den Hühnern ein möglichst gutes Leben verursachen. Das ist schon fast eher eine biologische Frage. Also natürlich gibt es ja Riesenprobleme mit der Züchtung, dass viele Hühner überzüchtet sind, dass sie, was weiß ich, über 300 Eier pro Jahr legen, wofür die Hühner ursprünglich überhaupt nicht gemacht sind. Also ursprünglich haben die, glaube ich, 30 pro Jahr gelegt oder so. Also und natürlich besteht die Eierschale aus Kalzium. Kalzium ist wichtig für die Knochen. Das Kalzium wird aus den Knochen geholt. Deswegen haben halt auch momentan, glaube ich, über 90% aller Legehennen mindestens einmal im Leben einen Knochenbruch. Was natürlich auch bei Haushühnern, wenn du die falsche Sorte hast, dann passieren kann. Also das ist immer so ein Problem. Natürlich hast du bei Hühnern dieses Riesenproblem mit den männlichen Küken. Also wenn du sagst, ich will Eier haben, dann sind die männlichen ja quasi nutzlos, weil die keine Eier legen. Und dann müssen die halt echt oft immer dran glauben. Was natürlich super schade ist. Und das ist natürlich auch moralisch sehr problematisch. Du kannst ja nicht einfach, also jetzt egal aus welcher Sicht, also einmal aus tugendethischer Sicht ist es so, oder wenn du sagst, ich habe Pflichten gegenüber mir selber, dann ist es erstmal problematisch, Gewalt anzuwenden, weil das natürlich nichts ist, was man habituieren sollte. Dann den Hühnern selber gegenüber ist es problematisch. Also Hühner empfinden Schmerzen. Eine Schlachtung ist eigentlich immer mit Schmerzen, Leid und Stress verbunden. Deshalb ist es problematisch und natürlich auch aus Tierrechtsperspektive. Tiere haben aus Tierrechtsperspektive in der Regel ein Recht auf Leben. Das kannst du ihnen auch nicht einfach so nehmen. Also egal aus welcher Perspektive du guckst, so dieses Töten ist eigentlich immer irgendwie problematisch. Also wenn du sagst, ich will Hühner haben, klar, gibt es natürlich auch Leute, die sagen, das geht gar nicht. Weil erstmal, klar, dieses Haben, das hat natürlich schon wieder so eine hierarchische Idee, die Hühner sind mein Eigentum. Und natürlich, wenn du einen Konflikt hast zwischen deinen Interessen und den Hühnerinteressen und die Hühner sind dein Eigentum, dann ist natürlich klar, wer den Konflikt dann am Ende gewinnt, wenn der eine Eigentum ist und der andere Besitzer, dann spielt die Ethik zwangsläufig eine untergeordnete Rolle. Klar, also wenn wir jetzt, und natürlich dieses Grundrecht auf Freiheit ist natürlich auch eins, was viele Tierrechtstheoretiker eben fordern. Und die Frage ist, inwiefern können Hühner überhaupt in Freiheit leben, wenn du sie quasi hältst? Also laufen sie komplett frei rum. Und natürlich gibt es dann, klar, aus Welfare, aus utilitaristischer Sicht auch immer die Frage, okay, was braucht ein Huhn, um glücklich zu sein? Ich glaube, an sich leben die ja, glaube ich, so in so strauchähnlichen Büschen, glaube ich, in der Natur. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Deswegen haben die auch immer diese Stangen. Und sowas brauchen die. Also genau, das sind alles Fragen, die man auf jeden Fall berücksichtigen muss, die man sich stellen sollte. Und die auch diskussionsbedürftig sind.
Nils ist jetzt nochmal reingezoomt. Ist mir aber eine andere Frage eingefallen. Das klingt ja alles, also vieles super und wo ich sage, okay, das finde ich auch gut, dass man das vertritt, aber wie wird das denn in der Politik oder in der Wirtschaft gemacht? Gibt es da Ethiker, die da Einfluss haben oder ist das mehr so, vieles davon ist ja auch okay, aus meinem Gedanken sage ich, okay, wenn Hühner weniger leiden, dann ist es wahrscheinlich besser für sie. Ja, aber das ist ja mehr so, okay, das ist halt so, denke ich mir so. Gibt es, wie gesagt, in der Wirtschaft, Politik, Ethiker, die da Einfluss drauf nehmen? Oder ist das?
Also ich mache ja selber, mache ich mir jetzt meinen Doktor in dem Bereich Genome Editing von Nutztieren, um sie quasi, anzupassen. Da gibt es auch eben Theorien, dass man, oder halt Ideen, dass man sagt, wir können zum Beispiel Kühe ohne Hörner machen, wir können Tiere resistenzfähiger gegenüber bestimmten Krankheiten machen und so weiter und so fort. Das sind so die Ideen, die da sind. Aber es gibt von der Ethikerin Friederike Schmitz diesen schönen Begriff der Käfigethik. Das heißt eben, dass du quasi versuchst, ein System zu verbessern und dann quasi innerhalb des Systems nach ethischen Lösungen zu suchen, ohne das System selbst zu hinterfragen. Aber klar, natürlich sollte man trotzdem gucken, was man innerhalb des Systems machen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine das andere ausschließt, aber das System wird auf jeden Fall zu wenig noch aktiv kritisiert, es wird zu wenig bekämpft. Ethik spielt eine viel zu kleine Rolle. Klar, weil also eine Massentierhaltung ist ja wirklich nichts ethisch. Da kannst du auch aus keiner ethischen Perspektive das irgendwie gutheißen. Also auch einfach aufgrund der Tatsache, dass wir es nicht brauchen. Also wir können uns alle problemlos vegan ernähren, das ist kein Thema. Also wir sind jetzt hier in der westlichen Welt. Und das wird deshalb, weiß ich nicht, bei Chinese dann über 40.000 Schweine am Tag da töten. Das kann man in keiner Art und Weise rechtfertigen. Und da gibt es auch es gibt keine ethische Tötung. Da kannst du auch nicht sagen, okay, wie können wir denn den Tötungsprozess so ethisch wie möglich? Nein, es gibt ihn nicht in ethisch. Also natürlich ist es besser, wenn es möglichst schmerzfrei vonstatten geht, aber das macht es doch lange nicht ethisch. Also genau, und natürlich die Frage, okay, was können Ethiker dann im System bewirken? Klar, sie können zumindest eine Diskussion anstoßen, was man berücksichtigen sollte, aber ja, also es gibt diese Ethiker, also deswegen werden sie auch in diesen Fragen berücksichtigt. Es gibt, glaube ich, auch in der Politik bestimmt Berater, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber anscheinend, klar, natürlich sind diese ökonomischen Zwänge einfach auch sehr groß. Also es ist ja nicht nur so, dass man jetzt unbedingt einen Ethiker braucht, um zu wissen, dass die Massentötung jetzt nicht unbedingt gut ist. Oder auch, das ist ja auch tatsächlich so bei vielen Landwirten, dass sie auch selber überhaupt keinen Bock darauf haben, was weiß ich, zum Beispiel eine Kuh zu enthornen, also der die Hörner auszubrennen oder wegzuätzen. Das ist halt super schmerzvoll für die Kuh und das macht dem Landwirt auch keinen Spaß. Also, außer, das ist halt ein krasser Psychopath, aber die meisten Leute sind das ja tatsächlich nicht. Das sind normale Menschen und die haben auch keinen Bock darauf, aber die wissen halt ganz genau, wenn ich die jetzt quasi betäube, das ist teuer und meine Konkurrenz, die macht das eben nicht. Dann kaufen die Leute bei der Konkurrenz, weil es dann da günstiger ist. Weil natürlich beim Verbraucher, der sieht das ja nicht, ob die Kuh betäubt ist oder nicht. Und wenn es dann auf der Fleischpackung steht, also im Supermarkt ist die Distanz dann wieder so groß. Also sind viele ökonomische Zwänge. Also eigentlich bräuchte man auch da viel stärkere politische Richtlinien, die auch dann von Ethikern mitbeschlossen werden. Also auch zum Beispiel, dass du sagst, okay, wir dürfen jetzt nur noch, wir brauchen super strenge Richtlinien. Also am besten natürlich gar keine tierischen Produkte, weil die eigentlich zwangsläufig mit Leid einhergehen. Also da muss man schon, also zumindest mal gar kein, also zumindest mal so eine Regel haben, okay, gar keine tierischen Produkte, die jetzt erstmal Leid verursachen. Aber auch wenn man schon kleine Schritte machen sollte, dann müsste man auch gucken, okay, dass man jetzt die Leute davor beschützt, wenn die es zumindest mal etwas weniger schlecht machen wollen, dass dann die Konkurrenz es einfach wieder günstiger und noch schlechter macht und sagt, so, wir importieren zum Beispiel nur noch Produkte. Das ist gar nicht nur im tierischen Bereich, die unter mindestens genauso ethischen oder genauso wenig unethischen Bedingungen erzeugt wurden wie hier, weil ich glaube, das auch ein sehr großes Problem ist und dass eben in der Wirtschaft halt immer dieser Aspekt der Wirtschaftlichkeit mitfließt, dass halt das Gesetz des Marktes auch sagt, also dass der Preis einfach eine große Rolle spielt, auch bei Leuten, die darauf achten müssen. Und ja, das ist dann immer so ein bisschen das Problem. Es gibt Ethiker, aber ihr Einfluss ist noch nicht groß genug und es gibt sehr viele ökonomische Zwänge.
Das hat man ja in den letzten Jahren auch in den Populärmedien groß gesehen. Die Debatte zum Beispiel um die Schweinekastration. Da sind ja auch mal die Videos umhergegangen und da habe ich mich echt gefragt, das wird immer noch wirklich so gemacht? Und anscheinend, ja, was du gesagt hast, anscheinend sind das, da habe ich manchmal das Gefühl, das sind Dinge, die haben sich irgendwann, sind die etabliert worden und dann nicht mehr drüber nachgedacht worden. Und ich möchte einmal ganz kurz dazu kommen, zu dem, was das mit einem selber macht. Du hast gerade eben den Landwirt angesprochen, der jetzt auch nicht seine Kühe dehornen möchte. Ich war mal bei einer Dehornung dabei, da hatte ich so eine große Schere und ich habe auch mal vorher gehört, es ist wie Nägel schneiden, wenn die Hörner weg sind, aber es ist nicht wie Nägel schneiden. Nee, unter diesem Horn ist nämlich Gewebe, das lebt und die Kühe empfinden dabei Schmerzen. Und genau das, was du sagtest, es ist eine Aktivität, die möchte man eigentlich nicht machen, weil du fügst dem anderen Lebewesen, du fügst ihm Leid zu. Und was es auch mit dir selber macht, das habe ich auch gemerkt, als ich das gesehen habe. Am Anfang war es natürlich ganz abstoßend. Und als dann die 100. Kuh da reinkam, lässt es nach, weil der Gewöhnungseffekt einsetzt. Und ich glaube, gerade in diesen großen Schlachtereien, in diesen großen Betrieben, wo manchmal diese Schockvideos von veröffentlicht werden, ich glaube, dass genau da das eben auch eintritt, dass man dann irgendwann in diesen Modus kommt, dass man sich selbst im Grunde von den eigenen Aktionen distanziert hat und das gar nicht mehr wahrnimmt, was man jetzt eigentlich macht. Und dann eben nicht mehr genau darauf achtet, ja, ist das Tier jetzt eigentlich wirklich betäubt oder nicht? Ja.
Aber das war nicht in Deutschland, oder? Also es klang ja, als wenn die dem erwachsenen Tier irgendwie das Horn abgeschnitten hätten.
Ja, es war in Neuseeland, es waren Jungtiere. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die waren, da kamen die Hörner. Und das waren noch kleine Hörner, so kleine Hornstummel, und die wurden dann abgeschnitten. Und er meinte auch, also der Farmer, bei dem ich war, meinte auch, Das muss er normalerweise nicht machen. Es gibt Varianten, die haben keine Hörner. Und das war jetzt eine zugekaufte Variante, dann musste er das da noch machen. So, ich guck mal, spiel mit einem halben Auge auf die Zeit. Ich habe das Gefühl, hier gibt es ganz, ganz viele Wege, in die wir noch hineingehen könnten, um das weiter zu erforschen. Ich weiß nicht, Franz, hast du noch eine dringende Frage auf dem Herzen?
Ja, du hast ja leider unsere Liste. Ich habe sie jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, ob da noch was draufsteht. Wir haben uns ja vorher viele Gedanken gemacht und schon viel rausgestrichen. Was steht denn noch auf unserer Liste? Hast du da noch was?
Eine Sache, die ich noch hier habe, und zwar hattest du eben das Thema CRISPR-Cas ganz kurz angesprochen. Mhm. So der Gedanke, dass wir die Tiere, die wir haben, genetisch so verändern, dass wir weniger ethische Probleme haben. Zum Beispiel, dass wir, das Beispiel von eben, dass wir Kühe haben, bei denen keine Hörner mehr wachsen. Ist jetzt die Frage, ist das, wie sieht da der ethische Gedanke aus? Ist das denn, weil wir hatten ja eben auch angesprochen, es gibt das Ökosystem, was auch einen ethischen Wert hat, und wenn wir da jetzt so tief eingreifen, kannst du dazu mal ein paar Worte sagen?
Okay, ja, also ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel wieder mit den Kühen. Ja, also es gibt natürlich auch diese Idee, dass Tiere quasi eine bestimmte spezies-spezifische Verhaltensweise haben und dass sie vielleicht die Hörner dazu brauchen. Also bei Aristoteles gibt es dieses Konzept des Telos, dass wir alle ein Ziel haben. Zum Beispiel das Telos des Hammers, das ist zu hämmern, gute Nägel reinzuhauen, und das ist eben das, was einen Hammer ausmacht. Und bei einer Kuh ist es natürlich etwas komplizierter, und die Kuh hat verschiedene Ziele und auch ein komplizierteres Sozialverhalten, wofür sie die Hörner wahrscheinlich gebrauchen kann. Klar, das nehmen wir der Kuh dann einfach weg. Und dann gibt es halt die Frage, okay, ändern wir halt damit quasi auch das gesamte Telos der Kuh? Oder beeinträchtigen wir die Kuh quasi negativ, also dadurch, dass sie die Hörner nicht mehr hat? Das Traurige ist halt wirklich, dass es halt alles innerhalb dieses Systems der Massentierhaltung stattfindet. Also an sich wäre es ja kein Problem, wenn Kühe Hörner hätten, wenn die nicht auf zu engem Raum leben würden und wenn Menschen denen halt nicht gegen ihre Interessen ihr Leben nehmen würden, nur um eben im Supermarkt dann zwei Schritte weiter nach rechts gehen zu müssen, um statt der pflanzlichen Alternative dann eben die Kuhmilch oder das Fleisch zu kaufen. Also es ist ja eine komplette Disbalance, die es da eben leider gibt. Das ist natürlich dann auch die größte Objection. Die Frage ist natürlich, wie gesagt, wie viele Handlungsoptionen hat man jetzt? Also innerhalb dieses Projekts, in dem ich arbeite, geht es halt darum, okay, Tiere werden gezüchtet und wie wird es dann gemacht? Und die Frage ist dann quasi, ob man, wenn man die jetzt genetisch verändert, machen wir das System dadurch quasi akzeptabler oder unterstützen wir es oder eben nicht? Und inwieweit können wir eben kurzfristig Tierleid verhindern? Also momentan glaube ich vielleicht sogar, dass es gar nicht so doof ist, das zu machen. Also ich glaube schon, dass man kurzfristig auf jeden Fall ein bisschen Tierleid zumindest verhindern kann, dadurch, dass du die Hörner abnimmst. Und ihren Telos können die in dieser Haltung sowieso nicht erfüllen. Das ist alles scheiße einfach in diesem System. Es ist einfach so. Und das gehört auf jeden Fall verboten. Und da muss auch die Politik unbedingt etwas machen. Also das ist auch total lächerlich, wie wenig da passiert. Eigentlich müsste das auch jeden Tag in Nachrichten kommen, was da abgeht, wie viele Tiere getötet werden. Also es müsste eigentlich wie die Corona-Zahlen kommen, statt die Inzidenz von Corona quasi. Heute sind wieder 40.000 Schweine allein in Tönnies in Reda-Wiedenbrück getötet worden. Aber okay, um zurück zur Frage zu gehen, danke, mit dem Genome-Editing. Die andere Frage ist eben dann, okay, wir können kurzfristig etwas Leid verhindern, aber auch die Frage ist, halten wir dieses System damit in Stand? Und das glaube ich nicht unbedingt, dass das dadurch passiert, durch das Genome-Editing, dadurch, dass wir die Tiere verändern, dass wir das System irgendwie rechtfertigen. Also die Bilder, die entstehen, die bleiben die gleichen. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass Konsumenten das so geil finden, wenn das editiert ist. Und gleichzeitig glaube ich auch langfristig, dass wenn Fleisch schon quasi aus Genome-Editing benutzt, dann könnte das langfristig unsere Idee von natürlich oder unnatürlich so beeinträchtigen, dass wir wahrscheinlich dann auch offener gegenüber pflanzlichen Fleischalternativen sind oder gegenüber In-Vitro-Fleisch. Weil jetzt sagen wir alle Leute über In-Vitro-Fleisch, oh nee, das ist unnatürlich, das ist doof. Aber gleichzeitig, klar, wenn Fleisch schon aus Genome-Editing, also editierten Kühen besteht oder Schweinen, dann zieht dieses Natürlichkeitsargument überhaupt nicht mehr. Wobei man natürlich auch gleichzeitig sagen muss, diese Konsumentenumfragen finde ich auch immer so ein bisschen problematisch. Hättest du vor 100 Jahren jemanden heutige Bilder aus der Massentierhaltung gezeigt und gesagt, hey, würdest du Fleisch kaufen, das so produziert würde? Ich glaube, 100%, also wirklich alle Leute hätten gesagt, nein, auf gar keinen Fall. würde ich so etwas gutheißen. Und beim In-vitro-Fleisch wird es sein, aber klar, natürlich kaufen die Leute es halt trotzdem, weil es da einfach so liegt und weil man die Verbindung nicht macht. Beim In-vitro-Fleisch sagen die Leute halt, oh, also nicht mehr so viele, also wird auch tendenziell immer positiver wahrgenommen. Aber es sagen immer noch viele Leute, oh nein, das ist unnatürlich, das würde ich auf gar keinen Fall essen. Aber wenn es dann erstmal im Supermarkt liegt und günstig ist, dann würden die Leute es auf jeden Fall trotzdem kaufen. Also die Verbraucher sind, wenn sie ihre Entscheidung treffen, ja eh nicht so rational, wie man meint. Also durch all diese Veränderungen, glaube ich, dass durchs Genome-Editing selber das System nicht unbedingt im Stand gehalten wird. Und natürlich wäre es die beste Alternative, eben die Tiere nicht mehr zu züchten, um sie so effizient wie möglich auszubeuten, sondern vielleicht naja, einfach die Tiere leben zu lassen. Man kann von mir aus gerne noch den Dünger nehmen für die Felder, aber man sollte sie einfach in Ruhe lassen. Also man sollte zumindest einfach kein Leid zufügen. Man kann ja gerne eine positive Mensch-Tier-Beziehung etablieren. Das wäre natürlich die optimale Lösung. Und die Frage ist, ist Genome Editing dann auf dem Weg zur optimalen Lösung ein Hindernis oder kann es das eher befördern? Und so würde ich das dann auch ethisch beurteilen. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was darüber erzählen, worüber ich gerade forsche, was mich interessiert.
Super gerne.
Also ich habe einen ganz anderen Approach. Also bei mir geht es auch viel um Empathie und die Rolle von Technologie. Und ich habe eine Distinction gemacht zwischen Bypassen und Overriden von Empathie. Also Bypassen ist quasi das Umgehen. Das ist eben, wenn du im Supermarkt stehst und das Tier gar nicht mehr siehst, weil du einfach nur ein Stück Fleisch kaufst. Dann kannst du die Empathie easy wiederherstellen, indem du einfach ein Bild von dem Tier zeigst. Und dann denken die Leute, oh krass, das nee, das möchte ich gar nicht essen. Und dann, sobald die Verbindung zwischen Mensch und Tier wiederherstellst, dann sind die Menschen weniger geneigt, Fleisch zu kaufen. Also gibt es auch Studien zu, das ging im Englischen schon ganz einfach. Wenn du einfach statt Beef, wenn du dann einfach Cow geschrieben hast, oder wenn du statt Pork Pig geschrieben hast, haben die Leute es schon weniger gekauft. Und mit Fotos ist dieser Effekt natürlich noch viel, viel stärker. Aber wenn du Leuten einfach mal Bilder aus der Massentierhaltung zeigst, das hat immer krasse Effekte. Oder auch nicht nur Bilder, sondern auch die Töne. Also wenn du mal eine Kuh oder so ein Schwein schreien hörst, das ist krass. Oder wahrscheinlich, wenn man im Schlachthaus selber ist und es auch noch riecht, also je mehr Sinne involviert sind, ist das natürlich krasser. Und diese Verbindung haben wir nicht. Und oft ist diese Empathie dann eben ja umgangen. Also das ist einfach dadurch, dass diese Verbindung nicht mehr da ist. Aber dann gibt es auch das Overriden. Das ist eben das, was Nils erzählt hat von dem Enthorn. Also wenn du das dann 100-mal machst, also du machst irgendwas beim ersten Mal, hast du noch eine Abneigung dagegen, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass Menschen im Grunde eine relativ krasse Abneigung gegen Gewalt haben, außer sie kriegen es halt krass antrainiert. Klar, wenn du das dann 100-mal machst, dann rationalisierst du das auch irgendwie und sagst, ja, es ist ja, um die Leute zu ernähren und wir müssen das machen, wir brauchen das, egal bei allen Sachen, die scheiße sind, hast du immer dieses Argument, wir müssen das hier machen. Das war bei der Sklaverei, ja, was machen wir denn ohne die Sklaven, wenn wir das nicht mehr machen? Oder auch wenn du sagst, ja, oh, wir sollten keine Waffen mehr produzieren, ach, hier sind ja Arbeitsplätze, wir müssen das hier machen, immer wir müssen das machen. Das ist den Leuten völlig egal, wofür man es machen muss. Man sagt einfach so als Totschlagargument, wir müssen das machen, aber wenn du es mal aufdröselst und logisch analysierst, ist halt wenig dahinter. Also du hast einmal, um zurückzukommen, dieses Umgehen der Empathie, quasi wenn du die Verbindung nicht herstellst. Deshalb sind ja auch die ganzen Schlachthäuser. Deswegen sehen wir das auch alles nicht. Wir sprechen auch nicht vom Ermorden, sondern wir sprechen höchstens vom Schlachten oder noch schöner vom Verarbeiten. Wir haben immer schön andere Wörter. Wir versuchen alles so weit möglichst wegzuschieben. Und auf der anderen Seite haben wir das Übergehen oder das Overriden. Ich überlege gerade, was das beste deutsche Wort dafür ist. Dass wir quasi gegen die Empathie ankämpfen und es dann rationalisieren. Und beim Genome-Editing ist es eben so, klar, wenn du eben quasi mit der Technologie interagierst, jetzt als Genetiker oder Züchter, dann ist das Tier eben auch verschwunden. Also du bist gar nicht mehr direkt mit einem Tier zugange, dass du dir anguckst und guckst, okay, welche Tiere kann ich jetzt zusammenbringen, sondern du hast halt eben auch diesen Disconnect. Und das finde ich eben interessant, ob das dann gut oder schlecht ist. Und die Frage ist natürlich, wie war die Mensch-Tier-Beziehung vorher? Weil wenn die vorher von Empathie geprägt war, ist es natürlich schlecht, diesen Disconnect zu schaffen. Aber wie ist es, wenn vorher die Empathie schon übergangen wurde, durch das Züchter und Genetiker quasi regelmäßig schlechte Dinge tun mussten oder halt auch traditionell, also die alten Tierzüchter, da gibt es auch zum Glück inzwischen Wandel. Die alten haben aber immer nur auf Performance, Leistung heißt es auch, wo wir dabei Sprache und dem Bypassen von Empathie sind, wo die nur auf Leistung, also Fleisch, Menge, Qualität, Wachstum, auf sowas geguckt haben oder auch bei Eiern dann eben auf Menge und bei Milch eben auch. Und dann ist halt eben die Frage beim Genome-Editing, ist es gut quasi, dass es die Mensch-Tier-Beziehung quasi noch weiter entfremdet oder schlecht? Also erstmal denkt man schlecht, aber wenn die Beziehung vorher sehr negativ ist, kann es vielleicht sogar gut sein, aber das Weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich habe vor einem halben Jahr angefangen. Aber das ist so das, so, was mich interessiert, was ich so ein bisschen untersuchen möchte. Und auch die ersten Leute, mit denen ich schon gesprochen habe, ich habe auch schon mit ein paar Leuten gesprochen, die ein bisschen was mit Genetik zu tun haben. Die sagen dann auch, ja gut, wenn ich vom PC sitze, sehe ich dann nur noch Excel-Tabellen. Da weiß ich nicht, ob ich ein Tier oder eine Pflanze vor mir habe. Das war auch ein sehr interessanter Satz, den ich da gehört habe. Was auch denke, wodurch ich auch denke, okay, da hat man auf jeden Fall einen Punkt damit, dass diese Technologie dann auch einen Einfluss auf die Beziehung und auf die Empathie hat.
Muss es nicht unglaublich, also wir reden ja jetzt hier immer auf so einem sehr, naja, niedrigen Niveau, also ne, im Kleinen, da kann man das ganz gut machen, aber muss es nicht extrem deprimierend sein, wenn man sich die ganze Zeit damit befasst? Man sieht diesen riesigen Apparat, und diskutiert dann vielleicht über Entscheidungen, die eher, wie du eben gesagt hast, die nicht das Ganze auflösen, sondern in diesem Apparat das Ganze ein bisschen netter, in Anführungszeichen, ist das falsche Wort, ich weiß, aber gestalten, also ist das muss ja sehr frustrierend sein, oder nicht?
Ja, das ist auf jeden Fall, wenn das mein Ziel wäre, wäre das auch frustrierend. Also ich denke, dass ich durch diese ganze Forschung sehr viel über die bestehenden Praktiken lernen kann. Ich kann sehr viel verstehen, wie Menschen, die quasi auch auf der anderen Seite sind, wie bestimmte Züchter, wie bestimmte Farmer eben denken, was deren Interessen sind. Und ich bin auch sehr fest davon überzeugt, eben dadurch, dass ich viel mit Empathie mache und viel mit Intuitionen, also übrigens ganz anders als die traditionelle Ethik, die wir am Anfang besprochen haben, die immer sagt, wir müssen rational alles durchanalysieren. Ich gehe davon aus, dass viele Leute eigentlich sich einig sind, dass Schlachten doof ist, dass Enthornen doof ist, dass Tieren Leid zufügen, dass das alles irgendwie gar nicht so toll ist. Und dann muss ich halt gucken, dass man die Leute mitnimmt, um quasi eine positive Vision zu kreieren. Und ich glaube, dass man da vielleicht, bin ich optimistisch, dass man da gar nicht so wenig Übereinkunft hat, wie man eigentlich denkt. Und das ist eben mein Ziel, zu verstehen, wie die Leute denken und dann versuchen, sie quasi zu überzeugen und auch quasi mitzunehmen. Also jetzt, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Farmer und Züchter sehr allergisch darauf reagieren, wenn wir sagen, so, wir sollten alle Tiere abschaffen, alle Formen der Tierhaltung und alle Tiere aussterben lassen, wie zum Beispiel Franchoni das sagt. Also zum Beispiel jetzt eine positive Vision, dass man sagt, okay, es gibt noch Mensch-Tier-Beziehungen, aber wir lassen die Tiere leben, wir fügen kein Leid zu. Aber wir können vielleicht noch Fleisch zum Beispiel über In-vitro-Fleisch produzieren. Das heißt, wir versuchen, wenn das schmerzfrei geht, und ich denke, das wird es in der Zukunft, das wird in der Zukunft so sein, denen quasi die Stammzellen zu entnehmen, haben dann ein In-vitro-Fleischlabor, dann können die Farmer immer noch mit den Tieren interagieren. Das ist eine positive Beziehung, es ist keine Schlachtung, kein Leid, kein sonst was involviert. Man nimmt einfach nur die Stammzellen raus, kann dann damit quasi sein Fleisch produzieren, ohne halt dieses Leid drin zu haben. Oder man kann auch Lebenshilfe immer noch haben. Also ich denke schon, dass Mensch-Tier-Beziehungen positiv sein können. Und dass man eben gucken kann, okay, vielleicht sind dann ein paar sehr krasse Tierrechtsaktivisten, ein paar Veganer dann ein bisschen sauer, weil die sagen, okay, es ist immer noch ein bisschen auf Ausbeutung basiert. Aber ich denke, dass man vielleicht so einen groben und ganzen, so einen Kompromiss schaffen kann, in dem eben zumindest mal die Grundrechte der Tiere auf Leben und körperliche Unversehrtheit gewährleistet sind, aber man trotzdem noch eine Mensch-Tier-Beziehung hat und vielleicht auch irgendwie gucken kann, dass man die Farmer und Züchter zumindest zu einem gewissen Teil mitnimmt. Also ich habe auch mit Leuten gesprochen. Also einer, der hat selber Hühner, ist selber Tierzüchter, aber sagt auch, er will das in dem System halt quasi verändern. Also das ist auch davon weg, dass die Tiere immer mehr Leistungen bringen, was natürlich auch unglaublich schlecht für die Tiere ist, weil die dann sich alle Knochen brechen und so weiter. Und der will dann halt auch eben gucken, dass es halt mehr um diese Resistenzen geht, um Gesundheit, um Widerstand gegenüber bestimmten Krankheiten. Und er hat auch gesagt, okay, er hat Hühner. Und klar, auch für die Eier. Und dann müssten die männlichen schlachten. Und er meint halt, das ist Schlachten, das falle ihm unglaublich schwer. Und er hat auch zu mir gesagt, dass wenn Tiere sprechen könnten, dann würde er auch vegetarisch leben. Und ich denke, okay, wenn jemand, der selber quasi aus dem Feld kommt, also jemand, der auch klar natürlich reflektiert ist und das Feld nicht komplett repräsentiert, wenn jemand mir schon solche Sachen sagt, dann denke ich, okay, es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Also diese empathische Intuition, die ist ja da. Und die will ich deshalb untersuchen. Ich will gucken, okay, was ist den Menschen wichtig, die vielleicht noch in dem System sind und wie kann ich die irgendwie mitnehmen, weil ich einfach so fest davon überzeugt bin, dass alle Menschen, deren Empathie noch nicht komplett übergangen wurde, quasi davon überzeugt sind, dass Schlachten und Tieren Leid zufügen irgendwie doof sind.
Ja, das ist auch, ich habe ja Agrarwissenschaften studiert und da hat man auch viel Kontakt zu Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Und das ist auch eigentlich das, was ich gemerkt habe, ne? Dass die Leute sagen, ja, ich würde gerne irgendwie auch biologisch Pflanzen anbauen, ich würde die Tiere viel lieber anders halten, aber es ist halt immer dieser wirtschaftliche Druck irgendwie da, der dann doch noch höher wiegt als das. Und deshalb hatte ich immer das Gefühl, dass man mit solchen Anreizen könnte man das super, ist natürlich insgesamt dann Geld, aber ist jetzt kein Argument, dass man das damit eigentlich allen recht machen könnte. Nils, du hast unsere Liste. Wir sind jetzt schon sehr weit. Steht da noch irgendwas drauf?
Ich bin eigentlich mit allen Themen, wir haben alle Themen mal angesprochen. Ich habe das Gefühl, wir haben einen ganz guten Einblick in das Thema Tierethik bekommen. Und ich finde, jetzt auch der Ton am Ende war doch ziemlich positiv. Das hat mich wieder ein bisschen fröhlicher gestimmt. Da fiel mir auch das Beispiel ein, mit den, wo du gerade gesagt hast, mit den, wenn ich Hühner halte, dann kommen da auch Hähne, wenn ich sie weiterzüchte. Da gibt es doch auch neue Technologien, die sich entwickeln, dass man praktisch vor dem Schlüpfen schon wissen kann, wird das ein weibliches Huhn oder wird das ein Hahn? Und dass man dann praktisch dann das nutzen kann, um eben genau das zu vermeiden, dass man eben dann diese Bruderhähne hat, die man dann, ja, mit denen man dann umgehen muss, was ja dann meistens zu einer Schlachtung führt.
Könnte man aber natürlich wahrscheinlich wieder auch eine Diskussion draus machen, weil du die Eier ja trotzdem zerstörst dann, ne?
Und die Frage ist halt, warum die Bruderhähne überhaupt schlachten? Also du bist ja immer noch in diesem sehr instrumentellen Denken drin. Und ich denke, dass es ja auch vielleicht gar nicht unbedingt der Sinn der Permakultur ist, quasi alles die Natur zu instrumentalisieren. Also natürlich, oder vielleicht so ein bisschen, klar, natürlich bestimmte Prozesse aufeinander abzustimmen, aber vielleicht nicht nur zu deinem eigenen Nutzen, sondern auch eben zum Nutzen der Lebewesen eben selbst. Und du kannst ja, also ich meine, man muss den Hahn nicht schlachten, man muss die Tiere nicht schlachten, nur weil sie keinen Nutzen haben für den Menschen. Zum Beispiel, was weiß ich, eine Katze, die hat nicht auch, die finde ich vielleicht süß, aber so, also einen richtigen Nutzen hat die auch nicht. Aber trotzdem, selbst wenn wir die Nachbarskatze sehen, wir würden die jetzt nicht einfach so schlachten oder so. Das wäre total verrückt, wenn jemand das machen würde. Und genauso sollte das auch mit den Hähnen sein, dass man jetzt sagt, okay, nur weil die jetzt keine Eier legen. Ich weiß natürlich nicht, wie das mit dem sozialen Gefüge der Hühner ist. Das sind natürlich auch Fragen, könnt ihr wahrscheinlich besser beantworten. Aber ich denke mir, so niemand zwingt uns, jemanden zu schlachten. Und nur weil jemand jetzt nicht profitabel ist, dann müssen wir ja nicht direkt Leid zufügen.
Ja, ich musste direkt daran denken, ja gut, ne, wenn jetzt du hast viele Hähne dort, die werden miteinander in Konkurrenz treten und vielleicht wird es da viele Kämpfe geben. Aber dann kam auch direkt der Gedanke, ja, wie läuft das denn in einem natürlichen System ab? Also die Hühner haben ja irgendwann mal irgendwo wild gelebt und die haben auch nicht ihre Eier aussortiert. Wie ist es da im Grunde abgelaufen? Ne? Und ja, das ist sehr schön angesprochen. Also da gibt es in einem natürlichen System, an natürlichen Systemen kann man sich immer gut orientieren. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank für den guten Einblick in die Tierethik. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, wir könnten noch sehr viel weiterreden. Werden wir dich vielleicht auch nochmal zu bestimmten Themen, falls nochmal ethische Fragen in einem bestimmten Bereich kommen, als Experten zur Seite ziehen. Dann würde ich dir als unseren Gast heute das letzte Wort geben, das du unseren Zuhörenden mitteilen kannst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch eine Menge Spaß gemacht. Also ich komme auch gerne nochmal wieder. Also man kann natürlich in einer Stunde viele Sachen auch einfach nur so ein bisschen oberflächlich anschneiden. Wir können auch gerne mal irgendwas bisschen mehr noch vertiefen. Je nachdem, wie es weitergeht bei euch auch mit dem Podcast und wie es da thematisch reinpasst. Und ich hoffe, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir.
Auf jeden Fall.
Super, dann vielen Dank dafür und dann gebe ich zurück zu Nils und Franz ins Studio. Und da sind wir wieder. Vielen Dank, Nils der Vergangenheit. Wir sind wieder zurück im Studio hier. So, Franz, wie fandst du die Unterhaltung mit dem Leon?
Ja, ich fand sie sehr spannend. Man kommt ja doch schon mal im Garten oder wenn man Tiere hält, an den Punkt, wo man jetzt in der Retrospektive ethische Entscheidungen treffen muss. Und jetzt haben wir ja so ein bisschen vielleicht das Werkzeug oder den Gedankenanstoß an die Hand bekommen, wie wir bei solchen Fragen umgehen könnten. Ich weiß, wir hatten ja auch schon mal über Bienen gesprochen und da ist es ja so, dass man zum Beispiel Varroamilben, kennt ja wahrscheinlich jeder, das ist ein großes Problem da und um denen vorzubeugen, schneidet man Drohnenbrut raus, weil darüber vermehren sie sich halt besser. Und so kann man halt den Varroa-Befall dezimieren, aber man tötet natürlich so eine ganze Reihe an Drohnen, die schon sehr weit sind. Das sind ja so Fragen, wo man jetzt vielleicht mit diesen ethischen Ansätzen drüber nachdenken kann, wie man sowas lösen möchte. Und so Konflikte, das sind ja schon relativ schwerwiegende in Anführungszeichen, begegnen einem ja dann doch vielleicht öfter, besonders wenn man mit Tieren zu tun hat. Also der Nutztier Nils, der kann da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mitnehmen. Ha, gefällt mir immer besser.
Bringt er das an? Ja. Ja. Ich fand super spannend, was er erzählt hat. Besonders in Bezug, also er hat ja oft versucht, keine Meinung zu staten, weil es ja auch ein Thema ist. Das hat er auch im Vor- und im Nachgespräch nochmal gesagt. Da gibt es, also es kommt auf die Auslegungssache an, ne? Und mit was für Thematiken, mit was für Theorien man arbeitet. Und ich fand, er hat uns eine sehr gute Übersicht darüber gegeben und ein paar verschiedene Blickweisen beleuchtet, was ich raus mitgenommen habe, dass wir Tiere nicht als, als Dinge wahrnehmen, als nicht als etwas, einen Faktor wahrnehmen, als Leistungsträger, wie hatte das so schön gesagt, sondern als Wert an sich, als Wesen und so auch mit ihnen umgehen, wenn wir jetzt zum Beispiel, typisches Beispiel, die Hühner oder die Schafe halten. Ja, wir sind jetzt zum Glück ja nicht in der Situation, dass wir uns mit unserer Tierhaltung, also dass wir Tierhaltung haben, die wir jetzt darüber dann evaluieren müssen. Aber für die Zukunft, das kann ja immer mal passieren, wäre ich gespannt. Gerade auch, was er sagte mit dem Missnutzen, das ist ja auch immer so ein großes Argument. Genau.
Das würde mich natürlich jetzt, du musst natürlich jetzt nicht darauf antworten, aber würde mich natürlich interessieren, ob das deine Meinung zum Tierhalten irgendwie nicht ändert, aber vielleicht irgendwie, dass man, also ich, bei mir ist es so, ich würde trotzdem, wenn ich zum Beispiel Hühner denke, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich keine Hühner halten möchte. Aber das ist natürlich dann doch so ein Denkanstoß zu sagen, okay, vielleicht kann ich es denen halt noch ein bisschen angenehmer machen.
Ja, kurze Antwort. Ich würde Hühner auch nicht ausschließen, aber es gibt so ein ganzheitlicheres Bild. Zum Beispiel dieses typische Beispiel, dass die Eltern kaufen den Kindern einen Hund zu Weihnachten. So, und im nächsten Sommer landet er irgendwo an der Autobahnraststätte angeleint, weil auf einmal aufgefallen ist, ja, ein Hund, da muss man sich auch im Sommer drum kümmern. Und genauso jetzt hier mit den Hühnern. Naja, wenn ich jetzt brüten lasse, da kommen eben viele Hähne. Entstehen auch viele Hähne mit bei. Ne? Und da werden sicher noch andere Situationen kommen, wo ich dann drüber nachdenken muss: Ja, gut, was mache ich denn dann? Also, werde ich die dann schlachten? Wie gehe ich, lasse ich die praktisch im Altersheim bei mir im Garten?
Wo man dazu sagen muss, dass es, wie du ja auch gesagt hast in der Folge, das gibt schnell Konflikte. Ich weiß, dass unsere Nachbarn hatten auch zwei Hähne. Der eine hat den anderen halt irgendwann massakriert. Also der musste dann halt dran glauben. Also das, man kann halt auch nicht sagen, okay, dann halte ich halt alle Hähne auf meinem Grundstück. Dann hat man halt richtig große Anforderungen da dran. Ja, deshalb ist alles nicht so einfach, aber das sind jetzt keine Punkte, die wir jetzt ausdiskutieren müssen. Was mich noch interessieren würde, ist, die Meinung unserer Zuhörerinnen, habt ihr noch irgendwas, was ihr dazu unbedingt loswerden möchtet? Oder sagt ihr, okay, ich habe auch einen Konflikt in meinem Garten zum Thema Tierethik. Was ist eure Meinung dazu? Oder was könnten wir den Leon noch fragen? Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns alles gerne, entweder per Mail an podcast@keepitgrün.de oder in die YouTube-Kommentare, da ist es ein bisschen öffentlicher. Oder bei Instagram als direkt Nachricht. Wenn ihr uns erreichen wollt, erreicht ihr uns. Findet ihr auch alles in der Podcast-Beschreibung.
Genau, Franz hat ja schon alles gesagt. Bin gespannt auf euer Feedback. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt, so viel wie wir heute. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.